Wir stehen in der Betrachtung der messianischen Prophezeiungen auf das erste Kommen des Herrn Jesus in Jesaja 49. Wir haben dort diese Prophetie über den Knecht Gottes genauer angeschaut. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen. Und zwar hatten wir noch gar nichts gesagt über die Verse 14 bis 16. Da möchte ich noch ganz kurz darauf zurückkommen. Könnt jemand lesen? Jesaja 49, 14 bis 16.
Zion sagt: Verlassen hat mich der Herr. Der Herr hat mich vergessen. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Deine Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ja, du wirst sie alle wie ein Schmuckstück anlegen und dich mit ihnen gürten wie eine Braut. Denn deine Trümmerstätten, deine verrödeten Orte und dein zerstörtes Land, ja, nun wird es dir zu eng werden vor Menge an Bewohnern. Und die dich verschlangen, werden fernbleiben.
Jawohl, bis dahin. Hier haben wir eine ganz spezielle Verheißung für Zion. Wir wissen ja, Zion bezeichnet eigentlich den Tempelberg in Jerusalem, aber dann in umfassender Weise auch die ganze Stadt Jerusalem. Und hier wird Zion als verlassen und vergessen beschrieben in Vers 14. Das hat sich darin erfüllt, dass diese Stadt Verwüstung und schließlich Bedeutungslosigkeit erleben musste in den vergangenen 2000 Jahren. Mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 und dann im Jahr 135 nochmals durch Zerstörung durch Hadrian, da hat eigentlich Jerusalem seine Bedeutung verloren und wurde von da an nur noch von nichtjüdischen Völkern beherrscht und in seiner Bedeutung ins Abseits gedrängt. Und hier sagt Gott aber, dass er diese Stadt niemals vergessen wird, sondern dass es in der Zukunft, in der Zeit, wenn der Messias kommt, um zu herrschen, wird es eine Wiederherstellung geben. Aber warum erwähne ich das speziell, wenn es ja bei unserer Betrachtung um das erste Kommen geht und nicht um das zweite? In Vers 15 und Vers 16 erklärt Gott, warum er Jerusalem, Zion nie vergessen wird. Können wir das kurz zusammen herausarbeiten? Was ist die Begründung Gottes, warum er sie nicht vergisst?
Sie ist ihm genauso lieb wie eine Mutter ihr Kind.
Ja, genau. Also es wäre völlig widernatürlich, wenn eine Frau ihr Kind aufgibt. Und so beschreibt Gott eben, welche Bedeutung diese Stadt für ihn hat, mit diesem Vergleich. Aber dann kommt noch eine weitere Begründung.
Er hat sie in seine Hände gezeichnet.
Ja. Und nun ist es interessant, dass das Wort für Einschreiben hier meint effektiv nicht nur mit Tinte auf etwas schreiben, sondern eingraben. Also ein Eingraben in die Hände hinein. Und da haben wir eigentlich einen versteckten Hinweis auf den Gekreuzigten. Dass also Christus, der Messias, sterben sollte im Blick auf das Problem der Schuld und eben auch im Blick auf die Wiederherstellung Jerusalems. Das ist der Beweis. Wo im Alten Testament wird davon gesprochen, dass die Hände des Messias durchbohrt werden sollten.
Psalm 22.
Psalm 22, können wir kurz aufschlagen. Ein Psalm von König David, geschrieben um 1000 vor Christus, also zu einer Zeit, als es die Kreuzigung gar noch nicht gab. Er beschreibt in diesem Psalm nicht seine eigenen Erfahrungen, sondern prophetisch schreibt er von den Leiden des Christus, der von ihm abstammen sollte. Lesen wir Psalm 22, Vers 16 und 17.
Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben.
Jawohl, haben das alle so übersetzt?
Durchbohrt.
Durchbohrt und durchgraben, ja, das sagt dasselbe. Und wo weiter im Alten Testament, wo finden wir noch weitere Hinweise darauf? Sacharja 13, können wir mal aufschlagen. Wichtig zu wissen, auch in der rabbinischen Literatur wurde Psalm 22 auf den Messias bezogen. So in dem rabbinischen Buch Pesikta Rabbati aus dem Mittelalter. Und jetzt zu Sacharja 13. Vers 6. Liest das jemand vor?
Sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Dann wird er sagen, sie entstanden, als sie im Haus meiner Freunde geschlagen wurde.
Jawohl, oder in der alten Elbefelder. Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in oder zwischen deinen Händen? So wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich lieben. Es gibt manchmal Leute, die sagen, das beziehe sich gar nicht auf den Messias, sondern beziehe sich auf die falschen Propheten, die vorher erwähnt werden. Könnte jemand vielleicht noch Vers 3 bis 5 dazu lesen.
Und es wird geschehen, wenn ein Mann fernerlei sagt, so werden sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger zu ihm sprechen. Du darfst nicht leben, denn du hast Lüge geredet im Namen Jehovas. Und sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger werden ihn durchbohren, wenn er weiß sagt.
Jetzt noch weiter bis Vers 5.
Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden die Propheten sich schämen, ein jeder über sein Gesicht, wenn er weiß sagt, und sie werden nicht mehr einen Herrn im Mantel anlegen, um zu rufen. Und er wird sprechen, ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann, der das Land bebaut, denn man hat mich gekauft von meiner Jugend an.
Jawohl, dann kommt der nächste Vers, den wir eben gelesen haben. Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen? Da könnte jemand auf die Idee kommen, das bezieht sich aber eben auf diesen falschen Propheten, der sagt, ich will eben kein Prophet mehr sein. Nun, im hebräischen Text ist es klar, dass es sich nicht auf den falschen Propheten bezieht. Und zwar in Vers 5 beginnt der Satz nämlich so: Ve amar, und er wird sagen, Lo navi anochi, ich bin kein Prophet. Ja? Und dann Vers 6 beginnt genau gleich auf Hebräisch. Ve'amar. Und er wird sagen, zu ihm. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Also das, und er wird sagen, fängt in Vers 5 genau gleich an wie in Vers 6. In Vers 5, und er wird sagen, das ist der falsche Prophet, der spricht, ich bin kein Prophet. Und dann Vers 6, und er wird sprechen, das heißt, der falsche Prophet spricht zu ihm. Jetzt haben wir allerdings das Problem, wer ist denn er? Wer ist denn gemeint mit zu ihm? Nun, muss man im Kontext Vers für Vers einfach zurückgehen. Und man findet keine Person, aber es ist in Kapitel 13, Vers 1 ist es eigentlich kein Unterbruch, der Text geht ganz direkt weiter zu Kapitel 12. Die letzte Person, auf die sich zu ihm beziehen kann, findet sich in Kapitel 12, Vers 10. Liest jemand? 12, Vers 10.
Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen.
Jawohl. Also, da haben wir eben einen Hinweis auf den Messias. Das wurde auch in der rabbinischen Literatur so bezeugt, zum Beispiel im Talmud, dass es hier um den Messias geht. Also sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist der Messias. Und dann, wenn er wiederkommt, wird das Volk um ihn wehklagen und bereuen, was ihm einst angetan wurde. Und dann in Kapitel 13 eben, da geht es dann um den falschen Propheten, der sagt, nein, ich bin kein Prophet, aber wenn er dann zu ihm spricht, dann bezieht er sich zurück auf diesen Durchbohrten, werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Worauf bezieht sich das Durchbohrtwerden in Kapitel 12, Vers 10?
Auch auf die Hände und Füße.
Wenn wir aufschlagen in Johannes 19, sehen wir, ob das korrekt ist. Die führenden Juden baten Pilatus, dass die Körper der Gekreuzigten auf Golgatha abgenommen werden, noch vor dem beginnenden Sabbat am Freitagabend. Und dann hat er das stattgegeben. Da musste also der Tod der Gekreuzigten beschleunigt werden. Soldaten schlagen die Unterschenkel der mitgekreuzigten Verbrecher entzwei. Dann können sie nicht mehr abstehen auf den durchbohrten Füßen und innerhalb von 3 Minuten erfolgt der Erstickungstod. Aber jetzt lesen wir Vers Kapitel 9, Johannes 19, 33. Wer liest?
Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben.
Jetzt haben wir die Antwort, oder? Das ist ein Zitat aus Sacharja 12, Vers 10. Und das Neue Testament selber bezieht das nicht auf das Durchbohren der Hände und Füße, sondern auf das Durchbohren der Seite. Ein Soldat hat die Seite geöffnet, es kam Wasser und Blut heraus und das war der eindeutige Beweis, dass der Tod erfolgt war. Gerade wenn Leute sagen, ja, das war wahrscheinlich ein Scheintod Christi und darum keine Auferstehung, dann kann man sagen, nein, wir haben das Augenzeugnis, das Zeugnis eines Augenzeugen, dass Blut und Wasser herauskam. Das zeigt also, dass das Blut nicht mehr zirkuliert hat. Es ist bereits die Blutsenkung eingetreten, sodass die schweren Bestandteile gehen nach unten und dann die Flüssigkeit oben klärt sich etwas auf, wird so gelblich. Aber das ist der eindeutige Beweis, dass das Blut nicht mehr zirkuliert hat und damit der Beweis des Todes.
Ich habe noch bei mir in der Übersetzung steht, im Sacharja 13, Vers 6, was sind das für Wunden auf deiner Brust?
Ja, und das ist falsch übersetzt, denn der Text sagt wirklich, zwischen deinen Händen, Yad ist Hand, also nicht auf der Brust. Es kann auch sein, dass es solche gibt, die sagen, in deinem Rücken. Und zwar wollten sie deuten, zwischen deinen Händen. Ja, was ist zwischen den Händen?
Ach so,
ja, die Brust.
Ach so, ja.
Nein, ja. Zwischen deinen Händen. Es ist eben so, die Kreuzigung musste ja erfolgen, nicht irgendwo im Mittelbereich der Handfläche. Denn da würde unter Gewicht, Eigengewicht des Körpers würde das hier durchreißen. Das würde nicht halten. Aber die Stelle, wo es wirklich hält, ist genau im Randbereich der Handfläche und dem Beginn des Unterarms. Dort ist es von den Knochen her wäre es stabil. Allerdings trifft man da einen Nerv, der, wenn er verletzt wird, einen der schlimmsten Schmerzen auslöst, die es gibt. Aber das wäre eben das zwischen deinen Händen. Ja, gut. Also ein eindrückliches Wort, der Beweis eben für die Liebe Gottes zu Jerusalem, eingezeichnet in seine Handflächen. Und jeder Erlöste, jeder Gläubige kann dieses Wort auch auf sich persönlich übertragen und wissen. Auch wenn ich in Situationen bin, wo ich das Gefühl habe, dass Gott mich vergessen hat, es ist unmöglich. So wie eine Mutter niemals ihres Säuglings vergisst. Und selbst, denn es kann ja vorkommen, aber völlig wieder natürlich, selbst wenn dieser vergessen, sagt er, ich werde deiner nicht vergessen, ich habe dich in meine beiden Handflächen eingegraben. Also einschreiben durch eingraben. Ja, das wollte ich noch ergänzen zum letzten Mal. Und jetzt gehen wir weiter zu einem messianischen Abschnitt in Kapitel 50. Lesen wir jetzt da die Verse 3 bis 9. Wer liest?
Ich kleide die Himmel in Schwarz und mache Sacktuch zu ihrer Decke. Der Herr Jehova hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich solchen, die belehrt werden. Der Herr Jehova hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Rauchenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr Jehova hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden, darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden. Nahe ist mir, der mich rechtfertigt. Denn wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen hintreten. Wer hat eine Rechtssache wider mich? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr Jehova wird mir helfen. Wer ist es, der mich für schuldig erklären könnte? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Wer unter euch fürchtet Jehova? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Wer in Finsternis wandelt und welchen kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen Jehovas und stütze sich auf seinen Gott. Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, wie Brandpfeilen, mit Brandpfeilen euch rüstet, hinweg in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Solches geschieht euch von meiner Hand. Im Herzeleid sollt ihr da liegen.
Jawohl. Das war gelesen nach der alten Elberfelder. Dort wird der Gottesname wiedergegeben mit Jehova. Im Hebräischen wäre eigentlich korrekt die Aussprache Yahweh. Das heißt der ewig Seiende, Unwandelbare. Und in der Luther ist das jeweils wiedergegeben und auch anderen mit Herr, aber Großbuchstaben. Aber von der Bedeutung her ist das völlig gleichwertig. Jehova bedeutet auch der ewig Seiende, Unwandelbare. Einfach die Vokale wurden dort im Mittelalter falsch eingesetzt. Das hat das Wort Jehova gegeben, weil im hebräischen Text ja nur Konsonanten geschrieben werden. Also für Yahweh schreibt man J-H-W-H. Aber im Judentum hat man für die Lesung in der Synagoge Vokalzeichen angegeben, die hinweisen, man sollte da um aus Ehrfurcht den Namen Gottes nicht einfach auf die Lippen zu nehmen, Herr Adonai lesen. Und diese Vokalhinweise haben dann ergeben, wenn man die falsch für JHWH einsetzt, ergibt sich dann Jehova. Aber eigentlich wären das die Vokalzeichen für Adonai. Ja, das nur so nebenbei. Jetzt haben wir hier wieder einen Abschnitt, wo der Messias Knecht Gottes genannt wird. Wo nämlich, in welchem Vers? Hier?
Vers 10,
jawohl. Les mal.
Noch einmal. Wer unter euch fürchtet den Herrn, wer gehorcht der Stimme seines Knechtes?
Jawohl, also sein Knecht, das ist der Knecht des Herrn. Jetzt haben wir eben wiederholt Abschnitte gefunden, wo der Messias Knecht genannt wird. Wo war der erste? Können wir das kurz zusammenfassen? Schon in vergangenen Bibelklassen.
Also oberhalb Kapitel 49, der leidende Knecht des Herrn.
Jawohl, und im Text selber steht es in Vers 3, 49,3. Du bist mein Knecht. Hebräisch Avdi, mein Knecht. Und wo noch? Wo hatten wir noch einen Abschnitt?
Ja, bezieht sich das jetzt auf den Messias, auf Jesus?
Welche Stelle?
Vers 3.
49,3. Ja, warum nicht?
Weil da steht, du bist mein Knecht, bist Israel.
Jawohl. Und wir hatten, als wir diesen Abschnitt durchgenommen haben, gesehen, dass der Knecht Gottes Israel genannt wird. Er hat den Auftrag, die Stämme Israels zurückzubringen. Nicht wahr? In Vers 6 heißt es, ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um ein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Da wird klar, also dieser Knecht hat den Auftrag, Israel aufzurichten. Aber Gott nennt ihn, du bist mein Knecht, bist Israel. Das will sagen, Israel hat versagt und der Messias nimmt eigentlich den Platz als Zeuge ein, den Israel als Nation hätte einnehmen sollen. Und darum nennt er ihn, du bist Israel. Aber es wird klar im Text, dass er unterschieden wird von dem Volk Israel. Das entspricht übrigens auch dem, wie der Herr Jesus sich ausdrückt in Johannes 15, er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Nun, im Psalm 80 wird Israel verglichen mit einem Weinstock, den Gott aus Ägypten geholt hat. Aber dieser Weinstock hat keine Frucht gebracht. Und darum sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock, das heißt der Weinstock, der wirklich die Frucht bringt, die Israel für Gott nicht gebracht hatte als Nation. Und darum eben auch, du bist Israel. Ja, und wo hatten wir noch einen Gottesknecht-Abschnitt in Jesaja?
62,1.
Genau. Kannst du es gerade lesen?
Siehe, mein Knecht, den ich schütze, mein Auferwählter, an welchem meine Seele
Jawohl, also auch da, Avdi, mein Knecht. Evet heißt Knecht, Avdi, mit I angehängt, mein Knecht. Und wir werden das dann später nochmals finden in Kapitel 52, 13. Das hängt dann direkt zusammen mit dem ganzen Kapitel 53. Das ist eben der berühmteste Gottesknecht-Abschnitt. Liest jemand 52, 13?
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein.
Jawohl. Und dann werden seine Leiden, und zwar seine stellvertretenden Leiden, beschrieben. Gut, also auch da im Psalm, in Kapitel 50, es geht um den Knecht des Herrn. Und jetzt, wie wird er da beschrieben? Können wir das zusammentragen? Was lernen wir über den Knecht des Herrn? Und dabei lernen wir gleichzeitig alttestamentlich, wie der Charakter des Messias sein sollte. Sein einzigartiger Charakter. Ja, ich höre schon nur lauter.
Eine Zunge der Belehrten.
Also, Vers 4. Er hat eine Zunge des der Belehrten. Was heißt das?
Er war weise.
Ja, und
steht in der Elberfelder. Eines Jüngers.
Eines Jüngers, genau. Die alte Elberfelder hat das sehr schön erklärt in der Fußnote, das heißt, also Zunge der Belehrten oder der Jünger, das heißt solcher, welche durch eine göttliche Offenbarung unterwiesen, belehrt werden. Dasselbe Wort wie gelehrt in Kapitel 54, Vers 13 und Jünger in Kapitel 8, Vers 16. Wir lesen in den Evangelien, wie der Herr Jesus morgens, als es dunkel war, schon hinausging, um zu beten. Zum Beispiel Markus 1, können wir kurz aufschlagen. Jawohl, in diesem Kapitel wird ein ganzer Tagesablauf beschrieben, in den Abschnitten davor. Und zwar so, dass der Herr diente bis abends spät. Markus 1, 32 sagt noch, als es Abend geworden war, als die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und Vers 34, und er heilte viele. Und dann kommt eben Vers 35, ja, lies uns vor.
Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort.
So hat der Herr da seinen Tag begonnen und die Gemeinschaft mit dem Vater ihn gepflegt. Ein anderes Beispiel in Lukas 6 sehen wir, wie er die ganze Nacht hindurch im Gebet verharrte, bevor er die Apostel, die 12 Apostel berief zu ihrem Dienst. Lukas 6, Vers 12. Jawohl. Im Markus-Evangelium wird ja die Betonung darauf gelegt, Jesus Christus ist der Knecht. In Lukas wird betont, er war wahrer Mensch. Im Kontrast dazu wird im Johannes-Evangelium betont, dass er Gott ist, der ewige Sohn Gottes. Und im Matthäus-Evangelium wird betont, dass er König ist. Aber gerade in Lukas wird betont, seine Menschheit und seine Abhängigkeit als Mensch. Und so sehen wir, er verharrt die ganze Nacht im Gebet zu Gott und am folgenden Tag erwählt er die 12 Apostel. Und darunter war eben auch Judas, von dem er im Voraus wusste, dass er schließlich sein Verräter werden sollte. Aber er hat das so in Gemeinschaft mit dem Vater getan. Und Das ist so der Hintergrund zu diesem Vers Jesaja 50,4. Der Herr, der Ewige, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben. Und das Ziel ist, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Also aus dieser Abhängigkeit im Dienst heraus hat der Herr Jesus diesen ermutigenden Dienst getan und sich um die Schwachen, um die Hilflosen gekümmert und sie durch das Wort Gottes aufgerichtet. Und dann sehen wir auch diese Abhängigkeit von Anfang an nach dem Schlaf. Liest noch jemand den nächsten Satz in Vers 4?
Er weckt morgen für morgen. Ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören.
Ja, auch da wieder. Oder gleich solchen, die belehrt werden, ist also wieder dieser Begriff der Jünger, die unterwiesen werden von Gott. Ja, gleich Vers 5 auch noch.
Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen.
Jawohl. Also seine Ohren waren da, um zu gehorchen. Wir sehen, wie das oft bei uns anders war. Etwa wir haben im Matthäus-Evangelium Gleichnisse von drei Söhnen. Ich möchte das nur kurz hier in diesen Zusammenhang einbinden. Da sieht man, wie man mit den Ohren umgehen kann. In Matthäus 21 findet man das Gleichnis von den zwei Söhnen ab Vers 28. Ein Mensch hatte zwei Kinder und er trat hin zu dem ersten und sprach: Kind, gehe heute hin, arbeite in meinem Weinberg. Und seine Antwort, kann das jemand lesen? Vers 29.
Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin.
Und dann hat er noch einen anderen Sohn.
Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach: Ich gehe, Herr. Und er ging nicht.
Jawohl. Und der Herr fragt dann: Wer hat den Willen des Vaters getan? Aber gleich danach kommt noch ein Gleichnis. Ab Vers 33. Und das ist das Gleichnis mit den Weingärtnern, die Knechte des Herrn umbringen. Und zuletzt sandte er seinen Sohn. Vers 37, kann das jemand lesen?
Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen.
Ja, bis dahin. Also das ist ein direkter Hinweis auf den Herrn Jesus selbst. Der geliebte Sohn Gottes, der gekommen ist. Der Vater hat ihn gesandt in diese Welt und er war auch gehorsam. Und in Jesaja 50 sehen wir, jeden Morgen, wenn er erwacht, sein Ohr war gerichtet auf die Stimme des Vaters, um das zu tun, was er ihm aufgetragen hatte. Aber wir gleichen diesen anderen Söhnen in dem Gleichnis. Der Vater sagt etwas und er sagt: Ich gehe, und er geht nicht. Und der andere sagt: Ich gehe nicht, aber glücklicherweise später denkt er dann anders und kehrt um. Aber eben die Ohren funktionieren nicht bei denen. Und bei Jesus funktionierte das von Anfang an, und zwar auf vollkommene Weise. In Psalm 40 haben wir früher auch diese messianische Stelle gelesen über sein Kommen in diese Welt. Und da kamen auch die Ohren vor, speziell. Wenn wir das kurz noch in diesem Zusammenhang auch noch in Erinnerung rufen können. In Psalm 40,
Vers 7.
Ja, Vers 6 dazu, genau.
Vielfach hast du, Herr, mein Gott.
Dann ist es der nächste Vers.
An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern.
Jawohl. Oder wörtlich sogar im Innern meines Herzens. Ja, diese Stelle wird ja auch im Neuen Testament zitiert, in Hebräer 10, ab Vers 4, und dort wird gesagt, dass der Herr Jesus dies gesagt hat, als er in die Welt kommt, spricht er. Und eben, er sagt, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Das ist sein vollkommener Gehorsam. Und er kommt, um das zu erfüllen, was über ihn geschrieben war. Und das enthaltet eben auch seine Leiden und das Sterben am Kreuz. Und trotzdem war er bereit zu gehen. Und in Vers, in dem Vers mit den Schlachten, Speisopfern, dort sagt er, Ohren hast du mir bereitet. Aber im Hebräerbrief ist das etwas freier übersetzt und dort steht, einen Leib hast du mir bereitet. Und dann wird erklärt, und genau diesen Leib hat er als Opfer eingesetzt, weil Gott eigentlich nicht die Brand- und Sündopfer wollte, sondern sein eigentliches Ziel war, dass sein Sohn das Opfer würde an unserer Stelle. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist schon sehr frei übersetzt, Ohren hast du mir bereitet und einen Leib hast du mir bereitet. Aber wir haben damals besprochen, ganz früh in der Entwicklung des Babys im Mutterleib, also zuerst ist der Mensch ja ein ungeformter Knäuel. Also nachdem die Zygote sich teilt, gibt es einfach einen Zellknäuel. Und so wird ja der Embryo auch beschrieben in Psalm 139, Vers 15, wo David sagt, deine Augen sahen meinen ungeformten Knäuel. Und in dein Buch waren sie eingeschrieben, die Lebenstage und so weiter. Und das Wort Golem in Psalm 139 meint wirklich eine ungeformte Masse, ungeformter Knäuel. Das ist der Anfangszustand. Und dann in einem sehr frühen Stadium der Embryonalentwicklung bilden sich Furchen. Und eben gerade auch sehr früh zwei Furchen, die sich dann zu den Gehörgängen entwickeln. Wenn man ganz wörtlich übersetzt, steht im Psalm 40, nicht Ohren hast du mir bereitet, sondern Ohren hast du mir gegraben. Also wirklich in Analogie zu diesen Hörkanälen, die in einer ganz frühen Phase bereitet werden. Und damit sagt der Herr, Gott hat mir einen Leib gegeben, im Mutterleib, und diese Ohren, diese Gehörgänge gegraben, damit ich gehorsam bin bis zum Tod. Eben, das nennen die Schlachten, Speisopfer, die Brand- und Sündopfer, das war nicht das, was Gott eigentlich gefordert hat, sondern das wahre Opfer, das Sünden wegnehmen kann, ist eben nur das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und darum sagt er, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Das ist sein Gehorsam. Von Anfang an, könnt ihr sagen, vom Mutterleib bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt sehen wir auch da den Zusammenhang im Psalm Jesaja 50, Vers 5. Der Herr, der Ewige, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Und jetzt kommen seine Leiden, gerade vor der Kreuzigung. Können wir zusammentragen, was wird gesagt?
Das Geißeln?
Ja, das Geißeln, ich bot meinen Rücken den Schlagenden. Und man bedenke, dass das Geißeln bei den Römern ja mehr war als nur eine Geißel, denn oft hat man an den... Ja, bitte. Oder Widerhaken, also spitze metallene Teile waren an den Geißeln angebracht. Und das wurde ja so durch Leute aus der Armee durchgeführt, die so Bodybuilders waren. Ja? Und manche sind bereits nach der Geißelung schon gestorben, bevor sie überhaupt gekreuzigt werden konnten. Und zwar so, dass eben der ganze Rücken aufgerissen in eine blutige Masse verwandelt wurde. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden. Und dann, was wird weiter gesagt?
Meine Wangen den Raufenden.
Jawohl. Was bedeutet das Raufen?
Am Bart reißen.
Ja. Also daraus kann man ableiten, dass der Herr Jesus einen Bart hatte. Es gibt so viele falsche Darstellungen, wo der Herr abgebildet wird mit langen Haaren. Und dann kommt auch immer wieder die Frage, hatte Jesus Christus lange Haare?
Nein, sicher.
Ja, aber Begründung.
Ich habe gelesen, dass sie die Haare von den Rabbis zum Beispiel, von den Meistern oder die Rabbis, einen gewissen Schnitt hatten. Einen ganz gewissen Schnitt. Also nicht einfach lang wild gewachsen. Die Haare waren nicht.
Ja, genau. Und welche Leute hatten lange Haare? Die Nazirer. Johannes der Täufer hat ja lange Haare. Aber weil er ein Nazirer war und nach 4. Mose 6 konnte man ein Nazirer-Gelübde freiwillig ablegen, wenn man wollte. Die Nazirer mussten dann während der Zeit ihrer Weihe mussten sie das Haar frei wachsen lassen. Das bedeutete Hingabe an Gott. Und eben ohne Begrenzung, darum wurde es nicht mehr in dieser Zeit nicht geschnitten. Man konnte Nazirer sein für 3 Monate. Dann macht das da nicht viel aus, oder? Aber Johannes der Täufer war eben Nazirer auf Lebenszeit. Und im Alten Testament kennen wir noch jemanden, der Nazirer war.
Simson.
Wie?
Simson, ja.
Simson. Genau. Ja, das war ein Nazirer. Und der hat ja sein Haar in 7 Zöpfen. Hatte das ein bisschen geordnet. Ja, also so gibt es diese Nazirer. Was durften die sonst, was war noch Kennzeichen für die? Was durften sie nicht?
Kein Alkohol.
Kein Alkohol und auch keine Trauben.
Ja.
Also alles, was vom Weinstock war, darauf verzichteten sie. Und noch etwas?
Kein Kontakt zu Toten.
Genau, keine Toten berühren. Denn wenn man den Toten berührte, war die ganze Zeit quasi ungültig. Und musste nochmals wiederholt werden. Ja, und der Jesus hat Wein getrunken. Und darum haben sie ihm ja den Vorwurf gemacht, ein Fresser und Weinsäufer. Ich war bei Johannes, den Täufer, haben manche gesagt, der ist besessen, weil der trinkt ja keinen Wein. Und der Herr hat Wein getrunken und dann sagt man, ein Fresser und Weinsäufer. Es ist nie recht. Es ist immer falsch. Ja, und der Herr hat auch Tote berührt, zum Beispiel den toten Jüngling von Nain in Lukas 5. Also er war kein Nazirer und darum hat er auch keine langen Haare. Aber was man ableiten kann aus Jesaja 50 ist eben der Bart, denn seine Wangen wurden gerauft, was natürlich auch im Judentum üblich war, dass man den Bart trug. Und dann drittens,
er wurde bespuckt.
Jawohl. Schmach und Speichel. Und alles das wird in Matthäus 26 beschrieben, wie der Herr misshandelt wurde vor Pilatus. Wo hat eigentlich dieser Prozess stattgefunden vor Pilatus? Wo war das in Jerusalem? Wir wissen sogar örtlich genau, wo das war.
Prätorium.
Im Prätorium, richtig. Aber wo war das Prätorium? Das ist die schwierige Frage. Die Burg Antonia war ja diese Burg direkt an den Tempelbezirk angebaut in der Nordwestecke. Die wird aber in der Bibel genannt die Burg und nicht das Prätorium. In der Apostelgeschichte wird sie mehrmals erwähnt als die Burg oder in der alten Elbfeld das Lager. Aber besser wäre die Übersetzung Burg. Das Wort bedeutet Burg und Lager, aber dort bezieht sich ganz eindeutig auf die Burg Antonia, in der ja Paulus auch als Gefangener festgehalten wurde, nachdem er auf dem Tempelplatz verhaftet worden war, Apostelgeschichte 21. Aber damit wird klar, die Bibel macht den deutlichen Unterschied zwischen dem Prätorium und der Burg. Also die Burg Antonia, das war der Sitz der in Jerusalem stationierten Legion unter der Leitung von einem Chiliarchen, das ist ein Kommandant über 1000. Es waren also 600 Soldaten dort in der Burg Antonia stationiert, aber das Prätorium, das war woanders. Wo?
Westlich.
Ja, noch genauer.
Von der Westmauer westlich.
Ja, richtig. Wo müssen wir hin heute, wenn man das schnell sehen will? Den Ort.
Klagemauer.
Nein, Klagemauer wäre die Ostmauer des Tempelplatzes, oder? Wie?
Unter der Zinne.
Zinne des Tempels? Nein, die Zinne des Tempels, das ist einfach der höchste Punkt des Tempelbezirkes in der Südostecke. Man muss zum Jaffa-Tor. Am Jaffa-Tor zum David's Tower, Migdal David. Dort ist das Stadtmuseum von Jerusalem heute drin. Und da gibt es einen mächtigen Turm aus der Zeit noch vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Denn diesen mächtigen Turm hat Titus damals extra nicht abreißen lassen, sonst wurden die Mauern geschleift von Jerusalem. Aber diesen Turm ließ er stehen und er sagte, die Nachwelt soll einmal wissen, dass es nur durch die Vorsehung möglich gewesen war, Jerusalem zu zerstören im Jahr 70. Und so ist das eines der besterhaltenen Überreste, Überbleibsel von Jerusalem. Und das war einer dieser drei markanten Türme von dem Herodespalast, der an dieser Stelle gebaut war. Also Herodes, der Kindermörder von Bethlehem, der hatte dort seinen Palast. Die Weisen aus dem Morgenland, Matthäus 2, die kamen also dorthin, um zu fragen. Und wir wissen darum auch, wie sie dann nach Bethlehem gewiesen wurden. Da gingen sie einfach da der Stadtmauer beim Jaffa-Tor, gingen sie runter. Der gerade Weg führt dann nach 12 Kilometern nach Bethlehem. Man geht da also das Tal runter am Sultansteich, der auch schon damals bestand. Heute ist es ein Ort, wo es trockengelegt, da werden Konzerte unter freiem Himmel durchgeführt. Dort geht man am Sultansteich vorbei und kommt nach Bethlehem. Und wir wissen genau, wo das war. Und im Jahr 6 nach Christus haben die Römer die Familie Herodes auf die Seite geschoben in Judäa. Und sie haben ihnen die Macht genommen und so mussten die Nachkommen von Herodes mussten ausweichen in den Makkabäerpalast. Der liegt so zwischen Tempelplatz und Jaffa-Tor, Mittelbereich, heute im jüdischen Quartier. Man sieht noch ein paar Überreste dort von diesem Palast. Aber eben aus der Palast von Herodes wurde ab dem Jahr 6 nach Christus zum Sitz für die Landpfleger, die römischen Landpfleger. Das wurde das Prätorium. Und so ist eigentlich dieser Turm heute noch quasi ein Mahnmal, weil er genau den Ort markiert, wo der Herr Jesus misshandelt und schließlich durch Pilatus zum Tod verurteilt worden war. Dort ist das in Erfüllung gegangen, was wir da im Psalm in Vers 6 lesen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und dann sehen wir, wie der Herr voll auf den Vater vertraut, aber der Herr, der Ewige, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Und jetzt kommt dieser eigenartige Ausdruck. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein. Was bedeutet das?
Gethsemane.
Was hat Gethsemane mit Kieselstein zu tun?
Vor dreimal gebetet hat.
Ja, ich weiß genau, was du sagen willst, aber mir geht es darum.
Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille.
Aber was hat das mit dem Kieselstein zu tun?
Weil die Oberfläche wie ein Gesichtsoberfläche ist, der sich etwas, wo man nicht durch will und doch durch muss.
Genau. Also das heißt, wie ein Kieselstein ist ja sehr, sehr hart. Und das Gesicht wie ein Kieselstein machen heißt also, dass man sich von dem Ziel, das man ins Auge nimmt, nicht abbringen lässt. Genau. Und darum stimmt die Antwort. Der Herr in Gethsemane hat ja nochmals die ganzen Schrecken von Golgatha gesehen und dort wäre ja der ideale Ort gewesen, um zu fliehen. Man muss in Gethsemane, am Westabhang des Ölberges, muss man noch ein bisschen auf den Berg hinaufgehen und schon hinten beginnt die judäische Wüste. Das ist so eine Art, kann man sagen, Wetterscheide dort. Also gerade auf der anderen Seite beginnt die Wüste und da kann man sich so wunderbar verstecken. Und auch früher haben Freiheitskämpfer die haben immer da in der Wüste Judäa Zuflucht genommen. Die waren schwer zu greifen. Also der Herr hätte dort einen idealen Ort gehabt, um zu fliehen und zu entkommen. Aber dort in Gethsemane, er hat dreimal gebeten und hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat sein Angesicht festgemacht. Er wollte diesen Weg, der vorgegeben war, im Heilsplan Gottes gehen bis zum Schluss. Dazu ein Wort aus Lukas. Nein. Vers 51. Liest jemand vor?
Da aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten.
Jawohl. Das ist ganz speziell im Lukas-Evangelium. Ab diesem Punkt, Kapitel 9, Vers 51, haben wir eine Wende. Von da an wird beschrieben, wie der Herr Jesus vorangeht und reist und reist und reist. Und das Endziel dieser Reise durch all die Kapitel 10, 11, 12, 13, 14 hindurch endet in Jerusalem. Der letzte Aufstieg wird noch beschrieben in Kapitel 19, da kommt er nach Jericho, tiefste Stadt der Welt heute, und dann geht der Herr von Jericho durch die Wüste hinauf nach Bethanien auf der Ostseite des Ölberges und dann eben nach Jerusalem. Also das ist sein ganzer Weg, kann man sagen, führt ihn schließlich ans Kreuz von Golgatha bei Jerusalem. Und das beginnt hier, diese Reisebeschreibung, wo er sein Angesicht feststellt, wörtlich, nach Jerusalem zu gehen. Da macht er quasi sein Angesicht fest wie ein Kieselstein. Und er lässt sich durch nichts und niemanden abbringen. Auch in Matthäus 16, wo der Herr den Jüngern erklärt, dass er leiden wird und verworfen wird, dann sagt Petrus, dies widerfahre dir nicht. Und der Herr sagt, geh hinter mich, Satan. Du sinnest nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Und da hat also war Petrus gewissermaßen ein Hindernis, um den Weg ans Kreuz zu gehen, aber der Herr hat sofort das zurückgewiesen. Und zwar sehr scharf, gehe hinter mich, Satan. Das zeigt, was das bedeutet. Man kann das übrigens im Text des Lukas-Evangeliums sehr schön zeigen, wie alles ständig als Weg beschrieben wird. Wir haben also 9,51 gelesen und 52, diese Boten, die vorausgehen, der Weg geht da durch Samaria hindurch. Und dann liest jemand Vers 56. Jawohl, also sieht man, wie der Weg da weitergeht. Dann Vers 57. Ja, das reicht schon. Eben auf dem Wege ziehen sie dahin. Dann Kapitel 10, Vers 1.
Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte.
Jawohl, also auch da wird klar gemacht, der Herr geht immer weiter. Oder zum Beispiel Kapitel 10, Vers 38.
Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf.
Jawohl. Also auch da wieder, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen. Und das muss man immer sehen, das ist dieser Weg, den er in Kapitel 9,51 ins Auge gefasst hat, nach Jerusalem zu gehen, um dort zu leiden. Nachdem kann man übrigens das Lukas-Evangelium zweiteilen. Man kann sagen, Kapitel 1 bis 9, Vers 50, das ist das Kommen des Menschensohnes und 9,51 bis zum Schluss das Weggehen des Menschensohnes. Weggehen, nämlich nach Jerusalem, sterben, auferstehen und dann endet alles mit der Himmelfahrt. Das Kommen und das Weggehen. Ja, jetzt gehen wir zurück zu Jesaja 50. Eben, das ist dieser Vers mit dem Kieselstein. Vers 6. Und dann würde ich sagen, jetzt machen wir Pause, 20 Minuten, und fahren dann mit Vers 8 weiter. Wir sind stehen geblieben in Kapitel 50, Vers 8. Liest noch jemand Verse 8 und 9? Wer liest?
Wer mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Viel Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen.
Jawohl. Jetzt haben wir hier den Ausdruck rechtfertigen. Was heißt das eigentlich, rechtfertigen? Der Ausdruck wird oft falsch verstanden. Und es ist so hilfreich, wenn man das immer wieder mal genau definiert.
Und ich stelle mich als gerecht dar.
Als gerecht darstellen. Heißt es nicht, jemanden gerecht machen?
Nein.
Ja, aber was heißt denn das? Wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Heißt das nicht, dass durch den Glauben haben wir die Gerechtigkeit Gottes bekommen? Wie? Ja, also das, der Begriff Rechtfertigen kommt ja aus der Justiz. Der Unschuldige wird von dem Richter gerecht gesprochen. Das heißt, der Richter erklärt, dieser Mensch ist gerecht, darf nicht verurteilt werden. Das ist Rechtfertigen. Und vielleicht eine Stelle, die das sehr klar, bei der das klar herauskommt, Lukas 6. Lukas 7, Vers 29. Liest jemand den Vers vor? Jawohl. Also, hier wird gesagt, von Menschen hätten Gott gerechtfertigt. Und jetzt ist klar, dass es nicht bedeuten kann, dass die Menschen Gott gerecht machten, sondern die Menschen haben Gott Recht gegeben. Gottes Urteil über uns ist korrekt. Wir sind Sünder und darum müssen wir die Taufe der Buße des Johannes auf uns nehmen. Und so haben also diese Zöllner das Volk, das sich als Sünder erkannt hat, die haben so Gott Recht gegeben, indem sie mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Und im Römerbrief bedeutet also rechtfertigen, Gott spricht jemanden gerecht, das heißt, er erklärt, dieser Mensch ist ein gerechter Mensch. Aber nicht, weil er in sich so gut ist, sondern weil durch Christus all seine Schuld abgenommen ist. Darum kann Gott ihn rechtfertigen. Also wer an den Herrn Jesus geglaubt hat, dass er durch sein Opfer am Kreuz alles gut gemacht hat, der bekommt vollkommene Reinigung der Sünden. Und aufgrund dessen kann Gott ihn rechtfertigen. Das heißt, ihn als gerecht erklären. Aber wirklich, wenn es in Römer 5, Vers 1 heißt, da wir nun durch Glauben gerechtfertigt worden sind, heißt das nicht, dass wir nun durch Glauben gerecht gemacht worden sind, sondern es ist bereits schon die Folge. Durch den Glauben an den Herrn Jesus bekommt man die Vergebung Und aufgrund dieser Vergebung, die man im Glauben erfasst hat, kann Gott jemanden als gerecht erklären. Das ist die Rechtfertigung. Also da ist, es ist schon der nächste Schritt. Versteht man? Natürlich muss dem beim Menschen vorausgehen, dass er die Vergebung bekommen hat, und aufgrund dieser Vergebung kann Gott jemanden gerecht sprechen. Aber wenn der Herr Jesus hier sagt, dass Gott ihn rechtfertigt, dann heißt es, dass er ihn als gerecht, als den Gerechten darlegt. Und gerade die Auferstehung aus den Toten war in dem Sinn eine Rechtfertigung Gottes. Denn mit der Auferstehung aus den Toten hat Gott deutlich gemacht, dass der Sanhedrin, der den Herrn Jesus als Verführer zum Tod verurteilt hatte, eben ihn zu Unrecht verurteilt hatte. Und Gott macht quasi ihr Urteil rückgängig durch die Auferstehung und rechtfertigt seinen Sohn. Also das ist gemeint hier, nahe ist, der mich rechtfertigt. Und zwar kann der Herr sagen, wer hat eine Rechtssache gegen mich? Wer könnte mich für schuldig erklären? Vers 9. Wer kann so sprechen? Nur der Herr Jesus, er ist der Einzige. Und wir sehen das auch in Johannes 8 sehr eindrücklich. Da spricht er mit den führenden Juden in Jerusalem. Liest jemand Vers Kapitel 8, Vers 45, 46?
Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht?
Noch Vers 47.
Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.
Jawohl. Also, er konnte sagen, wörtlich, wer von euch überführt mich der Sünde? Nur er konnte so sprechen. Und das entspricht genau eben Jesaja 50. Und er macht aber auch deutlich, wer nicht auf ihn hört, der ist eben nicht aus Gott. Und genau das finden wir auch, diesen Gedanken in Jesaja 50, Vers 10. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Wer also auf den Messias hört, der zeigt, dass er wirklich den Herrn fürchtet. Und genau da in Johannes 8 macht der Herr diesen Führern deutlich, dass sie eigentlich aus dem Bösen sind und Gott nicht kennen, weil sie ihn ablehnen. Ja, und dann gehen wir gleich weiter zu Jesaja 52, 13, wo wir den nächsten Abschnitt haben über den Knecht Gottes. Oder gäbe es noch Fragen, eine Ergänzung zu dem in Kapitel 50? Gut, liest jemand Kapitel 52, Vers 13. Leider ist hier die Kapiteleinteilung nicht ideal geschehen. Das ist eine spätere Hilfszusatz, um sich besser im Bibeltext zu orientieren. Oft sind die Kapiteleinteilungen gelungen, aber hier leider nicht, denn das Ganze bildet mit Kapitel 53 eine Einheit. Also, liest jemand 52, 13.
Siehe, mein Knecht wird an sich getragen. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unsere Verkündung geglaubt? Und wem ist der Arm Jahwes offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg. Und Jahwe hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt und er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Jahwes wird in seine Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich nehmen. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan.
Das ist dieses eindrückliche Kapitel, von dem man sagen kann, dass es wohl für die meisten der etwa 400.000 bis 500.000 Juden, die es weltweit gibt, die bekennen, dass Jesus Christus der Messias ist, ein Schlüsselkapitel war zu ihrer Bekehrung. Ich habe das mal als Jugendlicher mit einem Schüler, der in der gleichen Schule war, zusammen gelesen, ein orthodoxer Jude aus Zürich-Enge. Dort ist ja die orthodoxe Hochburg. Bin zu ihm nach Hause gegangen und wir wollten uns unterhalten über den Messias und wir haben dann zusammen dieses Kapitel gelesen und er hat mir dann später gesagt, das hätte ihn unglaublich bewegt, dieses Kapitel. Das hat er noch nie gelesen in seinem ganzen Leben, denn man hört es auch nicht in der Synagogenlesung. Die Synagogenlesung ist ja so aufgebaut, man liest in einem Jahr die ganzen 5 Bücher Mose durch, alle Sabbatlesungen zusammen. Und dann nach einem Jahr beginnt man wieder von vorne mit 1. Mose 1. Also die 5 Bücher Mose, die werden regelmäßig öffentlich verlesen. An jedem Sabbat gibt es bestimmte Abschnitte aus den Propheten, die im Verzeichnis der sogenannten Haftarah aufgeführt sind. Aber das sind nur ausgewählte Abschnitte aus den Propheten. Und Jesaja 53 ist eben nicht Teil der Haftarah. Das bedeutet, ein Jude, der so seinen Glauben praktiziert wie manche Kirchengänger, man hört nur vielleicht regelmäßig eine Predigt an, aber zu Hause studiert man selber die Bibel nicht. So jemand kommt nie dazu, Jesaja 53 zu hören. Und so braucht es also schon ein persönliches Bibelstudium zu Hause, dass man das ganze Alte Testament durchliest, und nur so kommt man auf dieses Kapitel. Man hat es auch schon genannt, das schlechte Gewissen des Judentums. Und es ist nämlich so, die Bedeutung wäre aus den rabbinischen Schriften klar. Im Midrash Tanchuma, das ist ein rabbinischer Kommentar aus möglicherweise 9. Jahrhundert, dort wird zu diesem Vers, siehe, mein Knecht wird klug handeln, 52 Vers 13, ja, wird gesagt, dies ist der Melech Mashiach, der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist. Nicht wahr? Wir haben gelesen, er wird erhoben und erhöht und sehr hoch sein. Das ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist. Erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Genau. Die Gemeinde hat den Hebräerbrief gelesen. Das ist ja genau das, was im Neuen Testament der Hebräerbrief sagt, dass Jesus größer ist eben als die Engel und größer ist als Josua, größer als Abraham, größer als Josua und im Prinzip auch größer als Melchisedek und so weiter. Und Rabbi Alshesh im 16. Jahrhundert schreibt über Jesaja 53, unsere alten Rabbinen haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier die Rede vom König Messias sei, wieder Melech Mashiach. Davon nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. Also klar kann man es ja nicht mehr sehen. Und es gäbe noch viele, viele andere Zeugnisse aus der rabbinischen Literatur, die klar bezeugen, dieses Kapitel spricht von dem Messias. Aber es gibt auch andere. Und zwar diese anderen Stimmen, die kamen auf im Mittelalter. Wie zum Beispiel Rashi, ist einer der großen Kommentatoren im Mittelalter, Rashi Abrabanel, die haben gesagt, nein, dieser Knecht Gottes, Vers 13, siehe mein Knecht, dieser Knecht Gottes ist nicht der Messias, es handelt sich um das Volk Israel, das leiden muss unter den Völkern. Israel ist der Knecht Gottes. Und wichtig ist zu vermerken, die haben aber auch damals gesagt, dass ihre Interpretation sich unterscheidet von der Interpretation der früheren Rabbiner. Also diese Gegeninterpretation, der leidende Knecht ist Israel, kam im Mittelalter auf, und zwar als Gegenargumentation gegen die Christen, die sagten, hier ist Jesus Christus beschrieben. Jesaja 53 macht klar, dass Jesus Christus der Messias des Alten Testaments ist. Und so wollte man das auf diese Weise beiseite schieben. Aber wie kann man aus dem Text ganz klar argumentieren, das kann nicht sein, der Knecht Gottes ist nicht Israel als Nation? Wie könnte man das belegen?
Zum Beispiel Vers 8.
Und zwar wieso?
Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen.
Ganz am Schluss von Vers 8. Warum ist das ein Beweis dagegen?
Ja, praktisch, das Volk kann ja nicht für sich selber. Ja gut, doch, man könnte es so sehen, dass Israel wegen der eigenen Schuld dann bestraft wurde.
Gut, aber hier wird eben der Knecht Gottes wird unterschieden vom Volk.
Ja, genau.
Das heißt, der Knecht leidet für das Volk. Ja, wann hat.
War bei einem Grab des Reichen.
Und wann war das Volk Israel im Grab eines Reichen?
Nee.
Es geht einfach nicht auf. Ich habe das dann anders, auch schon anders erlebt. Dieser besagte Schulkollege, der mir dann zugegeben hat, das Kapitel hätte ihn sehr, sehr bewegt, hat dann gesagt, aber ich war dann beim Rabbi und er hat mir jetzt erklärt, wie man das verstehen muss. Dann habe ich gesagt, ja, wie hat das, was hat er gesagt? Er hat erklärt, das sei ein Freiheitskämpfer gewesen in der babylonischen Gefangenschaft, der sich aufgelehnt hätte und dann ist er eben umgekommen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wann war die babylonische Gefangenschaft? Und dann hat er gesagt, ja, er müsste nachschauen. Dann habe ich gesagt, erklärt, 606 bis 539 vor Christus. Und wann war Jesaja Prophet? Und dann hat er gesagt, ja, ich müsste nachschauen. Dann habe ich gesagt, er war um 700 vor Christus Prophet. Also das mit dem Freiheitskämpfer, das wäre ja auch in der Zukunft gelegen. Denn er hat, das muss man noch ergänzen, er hat gesagt, ja, mein Rabbi hat erklärt, dass das eben keine Prophetie ist. Denn hier wird ja in der Vergangenheitsform berichtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Ist keine Prophetie. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wann war die babylonische Gefangenschaft? Eben, 6. Jahrhundert nach Christus. Wann war Jesaja? Der wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus. 740, 30, 20, 10, 700. Ja, also das funktioniert auch nicht. Aber natürlich muss man sich fragen, warum ist das meiste, übrigens nicht alles, in Vergangenheitsform geschrieben?
Das können die Juden wörtlich einmal, wie soll ich sagen, nachbeten, vielleicht ist ein falscher Ausdruck, wenn er dann kommt, wenn sie ihn erkennen.
Wir haben ja diese Stelle gerade heute gelesen, Sacharja 12, Vers 10, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird auf dem Ölberg und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und dann heißt es, und sie werden über ihn wehklagen, wie man wehklagt über den Eingeborenen und den Erstgeborenen. Das heißt also, so schmerzlich wehklagt, wie wenn man das einzige Kind verliert, so werden sie über ihn wehklagen. Und tatsächlich heißt es dann dort in Sacharja 12, dass das ganze Land Israel wird wehklagen. Und in Jerusalem werden alle wehklagen und jede Sippe für sich wird wehklagen. Männer und Frauen getrennt, jede für sich werden wehklagen. Und dann können Sie Jesaja 53, so wie es da steht, eben im Rückblick lesen. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Also das Kapitel ist gleich so geschrieben, wie sie es dann auch in der Zukunft bezeugen werden. Aber noch kommt dazu, wenn man Hebräisch lernt, und zwar klassisches Hebräisch, dann lernt man den Begriff des prophetischen Perfekts. Also die Perfektformen werden sehr oft benutzt in der Prophetie, um etwas Zukünftiges zu beschreiben, aber so, wie wenn es schon vollendet wäre. Und das betont unter anderem auch die Sicherheit, die Gewissheit, dass diese Dinge in Erfüllung gehen werden. Das ist also, kann man sagen, ein Stilmittel der Prophetie, und das eben nicht nur an dieser Stelle, sondern ständig im Alten Testament. Das prophetische Perfekt als fixer Begriff der hebräischen Grammatik. Aber wir sehen zum Beispiel 52, Vers 13, dort ist es künftig, zukünftig. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden. Da wird quasi auf die Zukunft gerichtet und dann wird es so beschrieben, wie schon vollendet. Das prophetische Perfekt hängt natürlich auch damit zusammen, dass Propheten oft die zukünftigen Dinge in einer Vision sahen, als vor ihren Augen erfüllt. Und dann beschreiben sie es eben in dem prophetischen Perfekt als bereits geschehen. Aber es ist klar, es bezieht sich auf die Zukunft.
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Kann es nicht etwas problematisch sein, wenn man mit den Juden reden und gleich jetzt mit diesem Kapitel kommen, weil die Juden eigentlich heute wissen, dass wir damit beweisen wollen, dass Jesus der Messias ist. Die Juden wissen das eigentlich heute. Und wenn wir dann gleich damit kommen, kann es auch vielleicht ein Problem sein, indem dass sie verstockt werden, dass wir sie selber verstocken, indem wir immer wieder sie darauf hinstoßen.
Also es, ja, ich verstehe. Es kommt ganz darauf an. Ich meine, man muss ja auch sich bemühen, ein Vertrauensverhältnis genau, aufzubauen. Genau. Und aber das, wenn man das hat, dann kann man über alle möglichen Themen sprechen. Und es ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die von Anfang an sehr verschlossen reagieren und andere, die sind sehr offen. Zum Beispiel einmal war ich mit meiner Frau am Flughafen in Zürich, wollte nach Tel Aviv fliegen und die Maschine hatte Verspätung. El Al hat uns einen Gutschein gegeben, dass man noch irgendetwas essen kann vor dem Abflug. Und dann hat sich einer der Reisenden richtig gehen an uns gehängt und der wollte mit uns kommen zum Essen, wollte mit uns diskutieren und so. Und dann, so beim Essen, sagt er interessiere sich sehr stark für das Christentum und er möchte mehr darüber erfahren. Hat dann auch erklärt, in der Schule, es sei eine sehr, sehr streng religiöse Schule gegangen und der Lehrer hätte es gar nicht gemocht, wenn man zum Beispiel den Kalender, den europäischen Kalender benutzte mit März, April anstatt Nissan, die jüdischen Monate, und hat dann immer gesagt, warum benutzt du den Kalender, der von ihm spricht? Und er hat immer wieder von ihm gesprochen, aber nie den Namen genannt. Aus Abscheu nicht auf die Lippen genommen. Und das hätte in ihm den Wunsch geweckt, einmal zu wissen, wer er ist. Ja, und ich meine, da haben wir gar kein Problem, mit, wenn die sogar wissen wollen, was man glaubt. Oder ich habe einmal mit einem Taxichauffeur so ein bisschen gesprochen und hatte mich gefragt, ja, glauben Sie, der Messias ist schon gekommen? Und das war gerade so angesichts des Ölberges. Oder glauben Sie, dass der Messias kommt? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, dass der Messias kommt, aber ich glaube auch, dass er schon gekommen ist. Und es steht ja in Sacharja 12, Vehibitualai, da Scher, da Karu, und Sie werden auf mich blicken, den Sie durchbohrt haben. Ja, wenn er kommt auf dem Ölberg, dann wird man auf ihn blicken und wird erkennen, das ist der, der eben schon einmal da war und er ist durchbohrt worden in dieser Stadt. Und ja, so muss man eben sich ein offenes Auge haben, um die offenen Türen zu sehen. Und das ist nicht anders bei Juden als bei Nichtjuden. Ich meine, was haben wir für verstockte Leute um uns herum? Wenn man nur ein bisschen anfängt, bumm, ist die Türe zu. Und da gibt es aber andere, die sind wirklich suchen und die möchten gerne Antworten bekommen und sind auch dankbar dafür. Es geht darum, dass man die Augen offen hat.
Bei den Juden habe ich mehr Hemmungen. Bei den Christen habe ich keine Hemmungen.
Ja, aber
bei den Juden habe ich Hemmungen.
Man müsste diese Hemmungen
über... Das ist eine Schwelle, wo ich irgendwie Angst habe. Einfach.
Aber das ist, ich denke, diese Angst muss man überwinden.
Sie zu verletzen.
Ja, aber diese Angst müsste man ja auch bei den anderen Leuten im Prinzip auch haben. Und es ist heute so, dass prozentual wohl mehr Juden zum Glauben kommen als Nichtjuden. Das hat sich gewendet, denn diese Verstockung wird ja in Jesaja 6 gesagt, die wird so lange andauern, solange wie das Land entvölkert wird. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird er wiederum ausgerottet werden. Und das ist wirklich genau durch all die Jahrhunderte hindurch, in der das Land Israel immer mehr entjudaisiert wurde, war diese Verstockung sehr verbreitet vorhanden. Und der Tiefpunkt im Land war erreicht, um 1800 gab es noch 5000 Juden. Aber es gab immer Juden im Land, das ist wichtig. Es gab nie keine Juden im Land. Natürlich, die meisten waren zerstreut unter allen Völkern, wie das 5. Mose 28, Vers 64 voraussagt. Aber es gab immer eine jüdische Präsenz. Das ist wichtig im Blick auf die Leute, die sagen, was suchen diese Juden in diesem Land? Das haben sie ja schon längst verloren. Nein, der Kontakt war immer da, aber wurde immer geringer, 5.000, und dann im 19. Jahrhundert ging das rauf Und erst recht mit 1882, als dann die erste massive Einwanderung kam, die zweite, die dritte. Und mit dem 19. Jahrhundert kam auch die Wende. Seit dem 19. Jahrhundert bekehren sich viele Juden, was vorher nicht der Fall war. Aber wirklich parallel mit dem, wie das Jesaja 6 sagt, wie lange wird das gehen mit dieser Verstockung? Eben bis das ganze Land entvölkert ist und immer noch mehr. Und dann wird Gott eben etwas Neues beginnen. Und so erleben wir wirklich, dass da bereits etwas geschieht. Und ich meine, was man an Briefen sehen kann von Juden in Israel, die Bücher über den Messias wünschen, zum Beispiel von Kernachwam Shichit, das ist der größte Herausgeber von messianischen Büchern in Israel, das ist unglaublich. Und da werden Briefe geschrieben, können Sie uns 10 Neue Testamente auf Hebräisch schicken, wir brauchen das zur Ausbildung in der Schule. Und also ganz gewaltig, oder jemand schreibt, ich habe ein Buch bekommen über den Messias, ich möchte noch mehr über den Messias erfahren, können Sie mir noch weitere Bücher schicken? Und die schicken das gratis. Die haben in den vergangenen Jahren über 1 Million Bücher in Israel so verbreitet. Und das staunt man wirklich. Ich wünschte manchmal, wir hätten hier solche Briefe, wie die das dort bekommen. Also ich glaube, dass man diese Angst verlieren darf und soll. Und ich habe auch gemerkt, dass oft gerade Gläubige aus Deutschland besonders vorsichtig waren im Umgang mit Juden, aber das muss man auch verlieren. Das sollte vorbei sein. Und zwar, wenn jemand einen Vorwurf macht wegen einer deutschen Vergangenheit, dann darf man ganz höflich fragen, wie ist das? Haben Juden, die heutigen Juden, haben die Jesus Christus gekreuzigt? Nein, wie kommst du auf diese Idee? Das war ja eine ganz andere Generation. Ja, und wie ist das mit der neuen Generation in Deutschland? Haben die etwas damit zu tun? Und wie ist das mit dieser Generation, die damals gelebt hat, aber diese Dinge verurteilt hat? Ja, das auf diese Art darf man nicht kommen. Also da muss man wirklich sagen, jeder Mensch ist selber verantwortlich. Und so ist es auch heute. Man kann nicht sagen, die Juden hätten Christus gekreuzigt. Aber es kommt darauf an, wie entscheide ich mich? Lehne ich den Messias ab oder anerkenne ich ihn? Nehme ich ihn an? Und ich glaube, so darf man diese Angst unbedingt ablegen, dass man dem ruhig in die Augen schauen darf, wenn es solche Konfrontationen geben kann. Und die gibt es, dass einer sagt, ja, ihr dürft ja gar nichts sagen. Ja? Höflich sagen, ja. Warum dürfen wir nichts sagen? Das ist vorbei. Und eben das Wissen, dass Jesaja 53 wirklich eine große Hilfe ist im Erreichen von Juden, das ist, weil das Wort in sich Kraft hat. Man muss nur das Kapitel mit ihnen lesen. Oder sie lesen es selber. Das hat eine ganz gewaltige Kraft. Wie ich das erzählt habe, als ich das gelesen habe, das hat mich tief berührt, tief betroffen. Das Wort hat in sich eine solch gewaltige Kraft. Ja, noch eine Frage oder Ergänzung? Ja, dann gehen wir doch am besten mal grundsätzlich der Reihe nach durch. Wir werden dann nächstes Mal in die Tiefe gehen und jetzt mal den Anfang anschauen. Also, Vers 13, siehe, mein Knecht, Gott richtet unsere Aufmerksamkeit auf den Messias mit dem Wort siehe. Und er sagt, wie der Messias handeln wird. Einsichtig handeln. Und das umschreibt eigentlich sein vollkommenes Leben. Und als Antwort dafür wird er in 3 Stufen erhoben. Er wird erhoben, erhöht werden und sehr hoch sein. Das erste Verb bezieht sich auf die Auferstehung. Er wird erhoben am dritten Tag aus dem Grab. Und dann, er wird erhöht werden, bezieht sich auf die Himmelfahrt. Und sehr hoch sein, bezieht sich auf sein Sitzen als Mensch zu Rechten Gottes. Im Markus Evangelium, Kapitel 16, haben wir alle drei Punkte beieinander. Können wir das kurz aufschlagen? Nur im Markus Evangelium findet man diese drei Elemente beieinander. Markus 16, Vers 9, liest das jemand?
Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena.
Ja, das reicht schon?
Das reicht schon.
Also, am ersten Wochentag auferstanden. Siehe, mein Knecht, er wird erhoben. Und dann Markus 16, Vers 19 und 20.
Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen.
Amen. Also die Himmelfahrt, in den Himmel aufgenommen und sehr hoch sein, er setzte sich zur Rechten Gottes. Wie, aus welcher Perspektive, wie wird der Herr Jesus im Markus-Evangelium dargestellt? Mit welchem Akzent?
Als Knecht.
Als Knecht Gottes. Und so hat das Markus-Evangelium einen besonderen Bezug zu den Stellen im Alten Testament, wo der Knecht vorgestellt wird. Und nur im Markus-Evangelium finden wir diese drei Stufen der Erhöhung. Es wurde ja auch schon gesagt, dass dieser Markus-Schluss nicht echt sei. Hat das schon jemand gehört?
Ja.
Ja. Und zwar, ab welchem Vers sei er nicht echt?
9 bis 20.
Genau. Verse 9 bis 20. Das sei nicht echt. Und warum sei das nicht echt?
Die Auferstehung.
Nein, warum wird behauptet, dass diese Verse nicht echt, nicht von Markus seien? Ja, manchen, in wenigen. Ja, manchen, das weiß man nicht, was das heißt, ob das das wenige sind oder viel. Aber man muss es eben grad klar sagen, in ganz wenigen fehlt dieser Schluss. Zum Beispiel im Sinaiticus und im Vatikanus, diese großen Handschriften aus dem 4. Jahrhundert. Aber die allermeisten Handschriften haben diese Verse drin. Aber in wenigen fehlt es. Es gibt noch einen solchen Fall, wo es in den Handschriften diesbezüglich eine Verwirrung gibt, weil es fehlt. Welcher Abschnitt? Ja, dort, aber dort ist auch die überwältigende Mehrheit. Oder welche meinst du? In Kapitel 8?
Wenn du wirklich glaubst, dann
ja, also die meisten Handschriften haben das nicht. Das ist effektiv nicht authentisch. Und die Mehrheit der Handschriften zeigt das ganz klar. Aber die Geschichte von der Ehebrecherin in Johannes 8. Aber dort hat bereits Augustinus um 400 hat geschrieben, dass Leute ohne Glauben hätten diesen Abschnitt aus ihren Handschriften herausgenommen, weil sie glaubten, dass dieser Abschnitt ihren Frauen eine Rechtfertigung gäbe für Ehebruch. Also macht er klar, dass da Leute an Handschriften manipuliert haben. Und also rausgenommen haben. Und in Markus 16 kann man mutmaßen, warum gewisse Leute mit zu wenig Glauben diese Verse herausgenommen haben. Was könnte der Grund gewesen sein? Nein, das haben wir auch in anderen Stellen, das wird ja genügend oft bezeugt im Neuen Testament. Aber der Herr sagt ja, welche Zeichen folgen werden denen, die glauben.
Schlangen werden sie aufheben.
Ja, lesen wir das kurz, Markus 16, Vers 17.
Diese Zeichen Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden.
Jawohl. Und wir haben Zeugnis aus der Kirchengeschichte, wie diese Zeichen, die tatsächlich stattgefunden haben in der Zeit der Apostel, also in der Zeit des ersten Jahrhunderts. Der letzte Apostel starb ja etwa im Jahr 100, Johannes. Diese Dinge sind wirklich geschehen, aber Augustinus schreibt zum Beispiel an einer Stelle in seinen Schriften, dass diese Sprachen seien aufgetreten, aber dann seien sie verschwunden. Und auch andere Schreiber sprechen über diese Zeichen, die da sind, dass die heute verschwunden sind. Und dann kann man verstehen, dass gewisse Leute, die hatten ein Problem, ja, wenn diese Dinge gar nicht geschehen heute. Und da steht ja, sie werden folgen denen, welche glauben. Da habe ich ein Problem damit und haben das rausgenommen. Aber die brauchen kein Problem zu haben, denn was hier steht in Vers 17, diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. Da wird nicht gesagt, ob das jetzt gilt für, der Herr spricht ja zu den 11 Aposteln, ob das gilt für die, die durch sie zum Glauben kommen, oder ob das gilt auch für die späteren Generationen. Grundsätzlich könnte man denken, das eine wäre möglich, das andere wäre auch möglich. Aber die Stelle sagt das noch nicht klar. Und es ist tatsächlich so, dass diese Zeichen speziell vorgesehen waren für die Zeit der Apostel. Darum sagt der Apostel Paulus auch in 2. Korinther 12, er habe die Zeichen des Apostels vollbracht. Also diese mächtigen Taten und Wunderwerke, die mussten Apostel vollbringen als Bestätigung, dass sie echte Apostel waren. Nicht nur das, auch anderes war wichtig. Aber das war wichtig, um das zu bezeugen. Und so wie im Hebräerbrief werden diese Wunder genannt, die Wunder des zukünftigen Zeitalters. Das zukünftige Zeitalter war immer ein Begriff bei den Rabbinern für die Zeit, wenn der Messias herrscht. Und so waren diese Zeichen, dass Kranke geheilt wurden, dass Tote auferweckt wurden, waren ein Hinweis, ein Zeichen auf die Zeit, wenn der Messias kommt. Denn dann werden keine Kranken mehr da sein. Alle werden gesund werden und alle Lahmen werden springen, der Stumme wird jauchzen, so steht das in Jesaja 35 für diese Zeit. Und so waren das Zeichen des zukünftigen Zeitalters. Gott hat also im Zeitalter der Apostel gewissermaßen wie ein Pfand gegeben, dass diese Dinge dann wirklich einmal allgemein stattfinden werden im tausendjährigen Reich. Und so braucht man überhaupt kein Problem zu haben mit dieser Stelle. Das hat sich so erfüllt und war auch notwendig für die Zeit der Apostel. Wir haben zum Beispiel in der Apostelgeschichte noch 28 das Beispiel, wie Paulus eine Schlange aufgenommen hatte, gebissen wurde und es hat ihm nichts gemacht. Wir werden Schlangen aufnehmen, wie es hier steht. Ja, das hat sich erfüllt und diese Verse sind authentisch von Markus und die überwältigende Mehrheit der Handschriften bezeugt das ganz eindeutig. Da ist kein Zweifel. Aber natürlich, es gibt ganz schlaue Leute. Sehr gelehrte Leute, die haben herausgefunden, dass in diesen Versen etwa 17 Wörter vorkommen, die man sonst im Markus-Evangelium nicht findet. Und haben damit argumentiert, so kann man zeigen, das ist nicht markanisch. So sagt man das ein bisschen akademisch ausgedrückt. Das ist nicht von Markus geschrieben, das ist nicht sein Stil. Aber einer, der noch ein bisschen schlauer war, hat das mal probiert mit den Versen davor, nämlich Kapitel 15, 44 bis 16, 8, da wo ja niemand zweifelt, dass es von Markus ist, das zum Evangelium gehört, muss ich sagen, da finden sich auch 17 Wörter, die man nur in diesem Abschnitt findet und sonst nicht in Markus. Da merkt man, diese Art von Beweisführung, mit Wörtern auszählen, das funktioniert. Das funktioniert gar nicht. Das ist von Markus, aber jetzt können wir auch intern argumentieren. Das Markus-Evangelium hat das Thema der Knecht Gottes. Und nur das Markus-Evangelium endet mit allen drei Punkten. Auferstehung, Himmelfahrt und Sitzen zur Rechten Gottes. Und zwar in direkter Beziehung zu Jesaja 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht. Und so beginnt also dieses großartige Kapitel über den leidenden Messias mit seinem Triumph, seiner Erhöhung. Die wird zuerst dargestellt, bevor dann die tiefen, unerforschlichen Leiden des Herrn eben uns vorgestellt werden. Ja, dann machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss und würden dann nächstes Mal wirklich im Detail, in der Tiefe dieses Kapitels studieren. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, das sich selber als das Wort Gottes erweist durch die erfüllte Prophetie. Danke, dass du gekommen bist in diese Welt, um all diese Voraussagen zu erfüllen und um dieses Erlösungswerk auf Golgatha zu vollbringen. Wir haben heute auch so deutlich gesehen, wie du diese Schrecken vor dir hattest und trotzdem, du hast dein Angesicht festgemacht wie ein Kieselstein und bist hingegangen nach Golgatha. Du hast alles gut gemacht für uns und wärest du nicht gegangen, wären wir alle verloren. Aber Herr Jesus, du hast es ausgeführt bis zum Schluss und du konntest auch sagen, es ist vollbracht. Und wir preisen dich für dieses vollkommene Erlösungswerk, dem nichts hinzugefügt werden kann, das in sich völlig dasteht in alle Ewigkeit. Und danke, dass jeder, der zu dir kommt, seine Schuld dir bekennt und glaubt an dich, gerechtfertigt wird, von Gott gerecht gesprochen wird und ewig mit dir Gemeinschaft haben kann. Amen.